Im Jahr 1997 hatte die Freiwillige Feuerwehr Beuern ihren 50. Geburtstag gefeiert. Wir haben Großes geplant damals, so richtig mit Kirmes, dem größten Festzelt, das wir in der Region finden konnten, Disco-Party am Freitagabend für die Jugend, die Zillertaler am Samstagabend für die nicht mehr ganz so Jungen, einen großen Festumzug, gut, der fiel leider dem Regen zum Opfer, eine Party mit 2000 Menschen. Und pünktlich zum Ladenschluss, Rewe hatte damals noch nicht bis 10 Uhr abends offen, gingen die Probleme los. Uns gingen die Getränke aus. Also nicht das Bier, wir sind ja vorbereitet, wir haben Ahnung von sowas. Das war nicht das Problem, aber alles andere. Kein Wasser, keine Cola, kein Fanta, kein gar nichts. Wir haben im Hintergrund ziemlich rotiert, um das logistische Problem zu lösen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, noch anderthalb Mal so viele Menschen dabei, als ohnehin schon da waren. Und die Pommes wären auch noch ausgegangen. Ihr ahnt, wir sehen uns heute die Speisung der 5000 an. Schon wieder ein Wunder, du hast recht, und Alexander hat vor 2-3 Wochen erst über Wunder gepredigt. Das ist also jetzt quasi mehr eine Doppelung oder Wiederholung oder mal schauen, wie viel Ergänzung noch. Und liebe Birgit, vielen Dank. Was soll ich eigentlich jetzt noch predigen, nachdem wir Klaus Dewald gehört haben? Eigentlich müsst ihr nur das Buch lesen. Ich weiß auch, wo es herkriegt. Lese aus Lukas 9, die Verse 10 bis 17 nach der neuen Genfer Übersetzung. Als die Apostel zu Jesus zurückkamen, berichteten sie ihm alles, was sie getan hatten. Danach nahm Jesus sie mit sich und zog sich in die Nähe der Stadt Bethsaida zurück, um mit ihnen allein zu sein. Aber die Leute merkten es und folgten ihm in großen Scharen. Jesus wies sie nicht ab, sondern sprach zu ihnen über das Reich Gottes, und alle, die Heilung nötig hatten, machte er gesund. Als es auf den Abend zuging, kamen die 12 zu ihm und sagten: Schick die Leute fort, dann können sie in den umliegenden Dörfern und Gehöfte gehen und dort übernachten und etwas zu essen bekommen. Hier sind wir ja an einem einsamen Ort. Jesus erwiderte: Gebt ihr doch ihr ihnen zu essen. Wir haben 5 Brote und 2 Fische, mehr nicht, entgegneten sie. Oder sollen wir uns etwa auf den Weg machen und für alle diese Leute Essen kaufen? Es waren etwa 5000 Männer dabei. Da sagte Jesus zu seinen Jüngern: Sorgt dafür, dass sich die Leute in Gruppen von je etwa 50 lagern. Die Jünger taten, was Jesus ihnen gesagt hatte. Als alle sich gesetzt hatten, nahm Jesus die 5 Brote und die 2 Fische, blickte zum Himmel auf und dankte Gott dafür. Dann zerteilte er die Brote und die Fische und ließ sie durch die Jünger an die Menge verteilen. Und alle aßen und wurden satt. Am Schluss wurde aufgesammelt, was sie übrig gelassen hatten, 12 Körbe voll. Das ist schon so ein Ding. Wie das rein praktisch funktioniert hat, das hat Lukas leider irgendwie vergessen aufzuschreiben. Das hätte mich tatsächlich interessiert. Ob das Brot im Korb ständig irgendwie nachwächst und dann irgendwie, oder ob sie das in einem Beutel hatten und es gar nicht gesehen hatten, so einfach immer reingegriffen haben und die Körbe nachgefüllt, oder ich wüsste schon gern, wie das tatsächlich funktioniert hatte. Wie damals bei der Hochzeit von Kana, als sie in einem Raum Trinkwasser in die Krüge gefüllt haben und im anderen Raum aus dem gleichen Krug dann Wein wieder rausgeschüttet haben. Wie funktioniert sowas? Rein praktisch. So ist das irgendwie bei Wundern. Es wäre kein Wunder, wenn man es selbst hinbekommen würde oder es zumindest logisch erklären könnte. Gab den Versuch, die Bibel von allen unerklärlichen Dingen zu befreien. Entweder konnte man die Phänomene erklären, dann waren es halt auch keine Wunder mehr. Oder man konnte sie nicht erklären, dann mussten wir sie wahrscheinlich irgendwie bildhaft verstehen, aber wirklich passiert sein, da konnte es ja nicht sein. Ich will es mal so sagen, wir haben hier nicht gerade wenig Menschen, die das live mitbekommen haben. deutlich mehr als die von der Bibel geforderten 2 bis 3 Zeugen. Und wir wissen, dass Lukas alles akribisch recherchiert und geprüft hat, bevor er es dann in sein Evangelium geschrieben hat. Wenn das nicht so gewesen wäre, wie es hier steht, hätte es genügend Menschen, die gesagt haben, ich war dabei, das war ganz anders. Bin mir sehr sicher, dass das, was wir hier lesen, genauso passiert ist, wie wir es hören. Dass wir hier wirklich von einem Wunder Gottes lesen. Gott kann das. Hat er immer schon gekonnt und kann das heute immer noch. Wenn, dann stehen wir uns bei dem Thema eher selbst im Weg. Aus mehreren Gründen. Ein Grund wäre, dass wir eben gerne wissen, wie die Welt funktioniert. Ich wüsste echt gern, wie das funktioniert hat mit den Broten und mit dem Fisch. Mit solchen ungewissen Dingen, solchen unerklärlichen Vorgängen können wir irgendwie nur schwer umgehen und leben. Außerdem macht es ja auch schwierig, darüber zu reden. Es geht ja schon los, wenn wir mit Menschen über Gott reden wollen, ist es eigentlich schon schwierig genug, über jemanden zu reden, von dem wir überzeugt sind, dass es ihn gibt, dass er wirklich existiert, gewissermaßen direkt neben uns steht, wir sehen halt nur dich. Jetzt aber auch noch davon erzählen, dass dieser existente, obwohl nicht sichtbare Gott Wunder vollbringt, also Dinge, die man nicht erklären kann, macht es nicht einfacher. Womit wir uns teilweise auch schwer tun, ist uns vorzustellen, dass es bei sowas keinerlei Begrenzungen gibt. Wie groß wagen wir es denn überhaupt zu denken? Nochmal, wenn wir es selbst tun könnten oder wenn wir es zumindest erklären könnten, dann wäre es kein Wunder. Klaus Dewald, ich habe dann mal für 7 Tage Gott den Plan vorgelegt, aber ich war mir sicher, das klappt eh nicht. Ich erinnere mich dran, als wir angefangen haben, auf Geschona für 30 neue Studenten im nächsten Schuljahr zu beten. Wir hätten rational überlegen können und hätten schauen können, wie groß ist unser Potenzial? Was trauen wir uns zu? Wie viele junge Leute erreichen wir auf Kongressen mit unserem TSC-Stand oder in Gemeinden, wo wir mal unterwegs sind, die wir dann ansprechen? Realistisch wären vielleicht 20 gewesen. Fürs kommende Jahr. Aber es geht hier nicht um realistisch. Es geht darum, dass wir damit rechnen, dass Gott das Unrealistische kann, das Unmögliche. Manchmal begrenzen wir Gott vielleicht einfach auf das, was wir für realistisch halten, nach unseren Maßstäben und vergessen, dass das Limits sind, die für uns gelten. Aber Gott hat kein Limit. Wir trauen uns 20 neue Studenten zu, beten für 30 und Gott hat 30 Studenten geschickt. Im nächsten Jahr haben wir für 35 gebetet. Gott hat 35 geschickt. Wir hätten es nicht gekonnt. War nicht unser Potenzial. Es braucht Essen für 5000 Menschen. Gibt es auch Essen für 5000 Menschen. Und genug Reste, dass die Jünger hinterher auch noch satt werden. Das alles ist nicht zwingend eine Art von Automatik. Ich will 50.000 Euro haben, also finde ich sie gleich auf dem Konto. Wundervoll, wenn das passiert. Klaus Dewald. Ich hätte gern einen Mann fürs Leben und schon steht er hinter der nächsten Ecke. Es wäre toll, wenn Deutschland Europameister wird und so geschieht es. Wir wünschen uns den Weltfrieden und als nächstes sehen wir im Fernsehen die Bilder von Zelensky und Putin, Netanyahu und Khamenei, die sich die Hände schütteln und alles ist gut. Gibt bei der Sache eine wichtige Einschränkung. Und das ist die Souveränität Gottes. Gott ist souverän, was den Zeitpunkt angeht, was die Ausgestaltung, was die praktische Umsetzung angeht, alles das. Und ich habe diese Souveränität zu respektieren. Sie mindert nicht die Fähigkeit, Gottes Wunder zu tun und sie soll auch meinen Glauben nicht mindern. Auch wenn Abwarten nicht ganz so einfach ist manchmal. Fragt Wilfried, wie lange man manchmal warten muss und beten muss und aushalten muss. Auch wenn meine Vorstellung von der Umsetzung vielleicht eine andere ist und ich glaube, dass Gott das mit dem Weltfrieden durchaus hinbekommen würde. Aber es muss einen Grund dafür geben, dass das Wunder bis jetzt ausgeblieben ist. Nur kenne ich den Grund noch nicht. So ist es öfter. Es wird einen Grund dafür geben, dass Gott das anders macht oder uns abwarten lässt. Und an Gott glauben bedeutet dann eben nicht nur, an Wunder zu glauben, sondern diese Ungewissheit auch auszuhalten und das Vertrauen nicht zu verlieren, wenn das nicht prompt so passiert, wie wir das gerne hätten. Werft euer Vertrauen nicht weg, auf dem eine große Belohnung liegt. Wunder, auch das so eine Überlegung, bewirkt Gott. Was macht Jesus? Er nimmt die 5 Brote und die 2 Fische, hält sie Gott hin und sagt, die sind von dir. Und damit will ich die Leute satt machen. Nicht ich, du. Er betet, dankt Gott und dann verteilt er sie. Wunder sind etwas, was Gott macht. Eine Arbeitskollegin hat mich eingeladen für nächstes Wochenende nach Frankfurt zu einem Heilungskongress. Die weiß, dass ich hin und wieder Ärger habe mit Knie oder Rücken. Wenn die wüsste, dass das nur ein kleiner Teil ist, weiß ich auch nicht. Ich bin mir sicher, dass dort Menschen hingehen und dass dort Menschen geheilt werden. Aber das wird nicht passieren, weil da so ein charismatischer Typ steht, der das irgendwie kann. Sondern weil Gott heilen will. Und weil er den gebrauchen kann, der da sein wird. Aber Gott will heilen, nicht er. Ja, ich weiß, Gott sendet seine Jünger los, um sowas zu tun. Aber es sind nicht die Jünger, die das tun. Es ist Gott, der Wunder tut, weil er es will, nicht weil er es muss. Dazu gleich nochmal. Es gibt so verschiedene Lektionen, die wir immer wieder daraus lernen können, wenn wir über Wunder lesen, die geschehen. Ein kleiner Einschub, weil es mir dann auffiel. Es ist ein weitaus bekannter Teil der Geschichte, den wir gerade gehört haben, dass da 5000 Menschen satt werden und zum Schluss noch 12 Körbe übrig bleiben. Oft gehört, vieles drüber gehört, wir könnten es dabei bewenden lassen. Und beim dritten Mal lesen ist mir dann aufgefallen, die Geschichte hat eine Rahmenhandlung. Den Einschub mag ich dann doch noch haben. Die Verknüpfung damit ist spannend. Es gibt eine Vorgeschichte dazu und die bringt nochmal eine ganz eigene Richtung mit sich. Zu Beginn lesen wir, also vor unserem Text, die Jünger kommen zurück von einer eigenen Mission, also quasi sowas wie ein Praktikum scheinbar. Jesus hatte sie losgeschickt und sie hatten Gewalt über Dämonen. Und sie haben Kranke geheilt. Alleine. Jesus war nicht mit dabei. Also es konnte auch hinterher keiner sagen, Jesus war das. Die Jünger waren alleine unterwegs. Und jetzt kommen sie zurück und sind völlig euphorisch. So richtig mit Adrenalin vollgepumpt. Das hat funktioniert. Das war so großartig. Egal worum es ging, das war unfassbar, so gigantisch. Selbst die Dämonen haben auf uns gehört. Ich glaube, Jesus merkt, Achtung, die überdrehen schon fast. Und er nimmt sie mit sich und zog sich mit ihnen alleine zurück. Gut, völlig allein sind sie nicht geblieben. Das Volk ist prompt hinterhergereist. Die wollten mehr hören und vor allem noch mehr sehen. Und das ist ja auch passiert. Aber Jesus war es offensichtlich wichtig, dass die Jünger erstmal ein bisschen auf Seite kommen. Ein bisschen zur Ruhe kommen. Und ich dachte, das ist gut und richtig, das zu wissen. Für Gott unterwegs zu sein, kann anstrengend sein. Und es braucht hinterher tatsächlich einfach mal Ruhe. Das mit dem Sonntag als Ruhetag hat Gott ja nicht umsonst eingerichtet und erfunden. Gott segnete den 7. Tag und erklärte ihn für heilig, denn an diesem Tag ruhte er. Als Mitarbeiter merken wir das bei Freizeiten, wie kaputt wir hinterher sind. Heute geht das Camp in Flensungen zu Ende und ich erinnere mich an die Zeit, als ich da noch als Mitarbeiter war. Wir waren hinterher schlafkaputt und das lag nicht nur an dem fehlenden Schlaf und weil irgendjemand nachts um 1:30 immer noch, ich lese nebenbei die WhatsApps mit, nachts um 1:30 noch irgendwelche Hörspiele lautstark hört und das Zelt nebenan das auch mithört. Auch nach Gottesdiensten, wenn man mitgearbeitet hat oder gepredigt hat. Unterschätzt das nicht. Natürlich, das machen wir das für Gott und es macht uns Spaß und Freude und wir machen das gerne und das alles, es ist alles richtig. Und trotzdem ist es Arbeit und vor allem trotzdem ist das umkämpft und angefochten. Und das braucht unwahrscheinlich Kraft. Jesus weiß das. Er hat selbst immer wieder die Ruhe gesucht, hat sich alleine irgendwo in den Garten gesetzt zum Beten und Ausruhen. Höchstens nochmal mit 2, 3 Jüngern in Bekleidung. 2 Dinge damit. Zum einen, übernehmt euch selbst nicht. Hört auf euren Körper, der meldet sich, wenn er Ruhe braucht. Und dann kann man das bis zum gewissen Grad rausschieben, aber übernehmt euch nicht. Gesteht euch selbst und anderen zu, dass es manchmal gut ist, eine Pause einzulegen. Ständig bei 120% fahren ist schädlich. Erlaubt euch Zeiten, in denen ihr euch zurückzieht. Erlaubt es anderen. Erlaubt es anderen, eine Pause zu brauchen und sagt ihnen nicht, du musst aber doch noch. Dann kommt zu Kräften und danach greift neu an. Achtet gerne auf die Menschen um euch herum, mit denen ihr zu tun habt und die sich vielleicht selbst keine Pause gönnen. Ich muss doch noch das tun und das ist noch nicht gemacht. Seid mutig, sprecht die Menschen drauf an oder lasst euch drauf ansprechen. Das andere, es kann durchaus sein, dass Gott selbst dich einfach mal für eine gewisse Zeit aus dem Rennen nimmt. Für dich fühlt sich das vielleicht an wie ein Schlag vor den Kopf. Dich bremst die Gesundheit aus oder irgendwas ist schlicht technisch, organisatorisch, finanziell nicht möglich, was du eigentlich unbedingt machen wolltest. Wie oft geht Missionaren das so, die eigentlich ausreisen wollen und dann klappt das mit dem Visum nicht und dann ist dies wieder und das hier wieder. Und sind sie nochmal in der Zwangspause. Bevor du jetzt verzweifelst oder in Mitleid versinkst, vielleicht hat Gott dich gerade bildlich einfach mal in die Hängematte gelegt und gesagt, okay, du brauchst noch eine Pause. Vielleicht ist das gerade was, wo du nicht verzweifeln musst, sondern einfach sagen kannst, Gott, danke, dass du so fürsorglich bist zu mir. Dass du mich so ernst nimmst und so gut auf mich achtest, dass du mir jetzt diese Ruhe verordnest. Lass mich daraus Kraft tanken und dann zeig mir, wann es wieder losgehen kann und was ich dann zu tun habe. Stichwort, was ich dann zu tun habe. Damit geht es ja dann weiter. Wir erinnern uns, die Jünger kamen von dem Praktikum zurück und waren völlig begeistert, weil alles so toll geklappt hat. Jesus nimmt sie auf die Seite, um sich wieder zu beruhigen. Und jetzt wartet die nächste Aufgabe. 5000 Menschen satt machen. Gebt ihr ihnen doch zu essen. Und jetzt passiert was fast Irritierendes. Die gleichen Jünger, die völlig begeistert waren von allem, was an Wundern geklappt hat in letzter Zeit, die stehen jetzt da und kratzen sich am Kopf. Wie soll das gehen, lieber Jesus? Als hätten sie vergessen, was die letzten 14 Tage los war. Was gerade noch selbstverständlich klang, ist plötzlich irgendwie nicht mehr machbar. Die Jünger sind zurück in ihrem ganz normalen Alltag. Und wir sind wieder da, wo wir vorhin auch schon mal waren. Wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist. Fragt man Google, kriegt man verschiedene Leute, die sowas gesagt haben sollen. Ben Gurion hat das wohl mal gesagt, irgendein Wissenschaftler zwischendrin mal. Ich glaube, Martin Luther King soll es auch gesagt haben. Jedenfalls sehr viele. Wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist. Jesus fordert heraus, an Wunder zu glauben. An Dinge, die über unseren Verstand über unsere Möglichkeiten hinausgehen. Ich weiß nicht, wie die Musterlösung ausgesehen hätte damals. Ob die Jünger hätten sagen sollen, okay, 5 Brote, 2 Fische, das wird schon werden, hat mit den bösen Geistern ja auch funktioniert. oder ob Jesus erwartet hätte, dass ich sage, wir hätten da eine Bitte. Wir haben nur 5 Brote und 2 Fische, aber wir glauben, dass du das kannst. Kannst du bitte das Wunder tun? Das, was sie gesagt haben, war offenbar mehr sowas wie eine Kapitulation und nicht die erhoffte Reaktion auf die Herausforderung. Aber im Ernst, was hättet ihr denn gemacht? Wie hättet ihr reagiert, wenn ihr die Jünger gewesen wärt? Ich erinnere an das, an eins von dem, was Alexander vor 2, 3 Wochen gesagt hat. Es darf nicht so weit kommen, dass es heißt, du glaubst nicht genug. Oder du glaubst falsch. Das ist der völlig falsche Ansatz. Das ist eher schon gefährlich. Da halte ich es lieber mit dem Mann, der mit seinem Sohn zu Jesus kommt, damit der ihn heilt. Und der verzweifelt ruft, Herr, ich glaube ja, aber hilf meinem Unglauben. Ganz ohne Glauben wird es nicht gehen. Es braucht schon den Glauben, dass Gott handeln kann und handeln wird. Glaubst du das? Traust du Gott das zu? Und wenn nicht, warum denn nicht? Zweitens aber eben, ich wiederhole mich, wir haben keinen Zugriff drauf. Wir können Gott keine Aufträge erteilen im Sinne von, jetzt mach mal. Das ging damals schon nicht. Hey Jesus, mach mal ein paar Wunder, dann glauben wir vielleicht auch an dich. Die Pharisäer und Schriftgelehrten haben das gesagt und sind dezent abgeblitzt. Wäre eine Predigt für sich. Gott ist souverän. Er tut das, wann und wie er will. Und trotzdem dürfen wir sagen, wir hätten da ein Anliegen. Ja, ich weiß, Jesus sendet seine Jünger los und gibt ihnen Macht über böse Geister und alles das. Ja, ich weiß, Christen, Menschen, die an Gott glauben, haben den Heiligen Geist in sich. Und von dem her im Prinzip den Zugang zu allen Ressourcen, ohne Limits. In jedem Gläubigen. Und trotzdem, die Nummer ist für uns nicht verfügbar. Es gibt keine Formel, die wir einfach sprechen und schon funktioniert. Das wäre Zauberei. Aber wir sprechen hier nicht über Zauberei, nicht über Magie. Wir sprechen über Wunder. Wir sprechen über Dinge, die wir Gott hinlegen können, die wir Gott hinlegen sollen. Das ist unsere Herausforderung. Wir sollen Gott bitten. Aber es gibt nicht die Formel, die wir sprechen und es geschieht. Es gibt ein Vertrauen auf Gott, das wir nicht wegwerfen sollen. Und es gibt Menschen, die können andere heilen. Ja. Und es gibt Menschen, die können andere Wunder tun. Alles kein Ding. Es gibt Menschen, die können da hinten an den Computer gehen und schon sehen wir hier das Bild wieder. Für manche ist das ein Wunder, für andere ist das, ich kann es halt. Und so viele andere Wunder. Es gibt Menschen, die können das tun. Und es gibt andere, die können das nicht. Und es liegt nicht an ihrem Glauben. Es liegt dran, was Gott will. Und Gott ist souverän. Er wird das so tun, wie er es will, weil er uns liebt. Er wird uns zuhören, weil er uns liebt. Und er wird reagieren, weil er uns liebt. Aber er wird nicht einfach alles mit einem Ja beantworten und quittieren. Das machen Eltern mit ihren Kindern ähnlich. Wenn sie was ablehnen oder anders machen, als die Kinder sich das wünschen, dann in der Regel aus Liebe und Verantwortung und nicht aus Gleichgültigkeit oder Boshaftigkeit. Hoffentlich jedenfalls oder im Normalfall. Menschen sind manchmal doch anders als Gott. Wir tragen eine Verantwortung dafür, dass wir glauben. Und wir sind herausgefordert, unsere Anliegen vor Gott zu tragen. Und selbst so Verrückte wie in 7 Tagen Konto ausgleichen, Hinterbliebene versorgen und ich bräuchte einen neuen Lastwagen. Oder was auch immer. Wir sind herausgefordert, das Unrealistische zu glauben. uns auszuhalten, wenn es nicht gleich passiert. Alles so Dinge, die wir aus der Predigt mitnehmen können, aus so einem Text, den man möglicherweise schon ewig gelesen hat. Es gibt Wunder. Sei ein Realist, glaub an die Wunder. Und es geht nicht nur ums Essen. Kennt ihr das Lied, aber der Herr ist immer noch größer? Es geht um Ängste, um Schuld, um Sorgen, um Leid, um Entbehrung, Bosheit, hoffnungslose Situationen, Sorgen ums Dasein, Krankheit, ich ergänze mal Ehe, Familie, Arbeitsplatz, Schule, alles solche Sachen, alles im Leben. Nichts haben wir unter Kontrolle, nichts haben wir in der Hand. Aber ein Gott, der 5000 und mehr Menschen mit der Hand voll Lebensmittelsaft bekommt, den haben wir an unserer Seite. Und dem können wir unsere Anliegen sagen. Ein Gott, der die Grenzen nicht kennt, die wir haben, den haben wir an unserer Seite. Dem können wir unsere Anliegen sagen. Dem sollen wir sie sagen. Ich hätte genügend Anliegen und für die aktuellen, wenn sich das irgendwann umgesetzt hat, stehe ich anschließend gerne hier vorne und erzähle, was Gott Großes getan hat. Euch gilt dann auch die gleiche Einladung. Wenn es dann soweit ist, kommt gerne und erzählt davon. Glaubt an die Größe Gottes, erwartet Wunder. Gott mit euch. Amen.